Ich tue uns den Predigtext lesen, den ich diese Predigt auslegen darf. Es ist also das Buch Nehemia, Kapitel 1, Verse 1 bis 11. Ich lese es aus der Elberfelder Übersetzung, die nicht ganz eine einfache Übersetzung ist, dafür die genaueste, die man eigentlich haben kann im Moment. Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen. Seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte, trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir bete und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben nicht die Gebote und die Ordnungen, die Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Herr, denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es deinem Knecht heute gelingen. Gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Soweit der Text aus dem Nehemia 1,1 bis 11. Der Nehemia wird auf seinem Weg Schönes und Unschönes sehen. Er wird Momente von fruchtbarer Wiese und frischem Wasser erleben. Und er wird durch dunkle Täler müssen gehen. Feinde, die ihm werden im Weg stehen. Und so Höchst und Tiefst kennen wir auch. Um die Geschichte von Nehemia zu verstehen, braucht es ein paar Hintergrundinformationen. Wenn ihr mögt, nehmt doch für die nächste Mal Nehemia, wenn ihr dabei seid, ein Notizbüchlein mit. Dann könnt ihr euch ein paar Sachen aufschreiben, die euch helfen, wenn ihr den Text selber wieder nachlesen könnt. Zuerst mal der Name Nehemia. Bedeutet Gott tröstet. Und das wird Nehemia auch fest brauchen. Und Gott will auch dich trösten. In all deinen Aufgaben. Wenn du dich für das Gute einsetzt und Herausforderungen kommen. Also, Nehemia, Gott tröstet. Dann ist es gut zu wissen, dass die Bücher Esra und Nehemia ursprünglich als ein Buch angeschaut wurden. Der Esra, der Nehemia, waren Zeitgenossen, haben also zur gleichen Zeit gelebt und gewirkt. Sie waren ein Teil von einem grossen Plan, den Gott zu dieser Zeit ausgeführt hat. Durch Mose hat Gott mit seinem Volk einen Bund geschlossen. Der Bund hat unter anderem besagt, wenn sie bei Gott bleiben, werden sie grosse Segen erfahren. Wenn sie sich aber immer wieder von ihm abkehren, ihm untreu werden, wird er sie aus dem schönen und fruchtbaren Land, das er ihnen geschenkt hat, vertrieben. Lang, sehr lang, hat Gott Geduld mit seinem Volk. Immer wieder sind sie ihm untreu geworden, sind anderen Göttern hinten nachgelaufen. Und so ist 600 vor Christus Gottes Gericht doch über das Volk ergangen. 605 vor Christus hat Gott der babylonische König, der Nebukadnezar, gegen Israel, das heisst gegen das Südreich Juda, Krieg ziehen. In 3 Etappen sind Israeliten gefangen genommen und nach Babylon verschleppt worden. Unter ihnen war zum Beispiel am Anfang auch der Daniel, später der Hesekiel. Nicht nur 2 oder 3 sind verschleppt worden. Mehrere 10'000 waren es jedes Mal. Natürlich auch von der Königsfamilie, die Schriftgelehrten, die hohen Beamten, die begabten Handwerker. Nur ein kleiner Rest ist in den Trümmern übrig geblieben. Das Volk, jetzt im Exil in Babylon, hat gejammert und gerannt. Vielleicht kennt ihr das Lied. An den Wassern Babylons saßen wir und weinten. Doch durch den Prophet Jesaja und durch Jeremia hat Gott sie tröstet. Hört ihr? Tröstet. Wieder tröstet. Die beiden Männer haben nämlich 300 Jahre voraus schon prophezeit, dass es so wird passieren. Und sie dürfen prophezeien, dass das Exil nicht für immer wird sein, sondern genau 70 Jahre wird dauern. Jetzt haben die Israeliten im Exil die Schriften wieder vorgenommen, haben sich besonnen und haben nachgelesen. Ah, in Jeremia 29,10, da steht, so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, will ich euch heimsuchen. Das heisst, Gott kommt dorthin, wo sie sind, und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, nämlich, dass ich euch wieder an diesen Ort zurückbringe. Genau nach 70 Jahren hat Gott sein Wort gehalten. Er hat sie nicht für immer verstoßen. Und genauso wie sie in 3 Etappen verschleppt wurden, hat Gott sie jetzt in 3 Etappen wieder heimgeführt. Wie ist das möglich geworden? Das Babylonische Reich ist schwächer geworden. Und Gott hat das Volk der Perser stark werden lassen. Und so sind am Tag die Perser in Babylon einmarschiert und haben die Babylonier besiegt. Jetzt haben die verschleppten Israeliten unter den Perser gelebt. Da hat es einen neuen König gegeben. Und der persische König hat Kyros geheissen und hat unter der Einwirkung von Gott entschieden, dass die Israeliten wieder zurück in ihr Land dürfen gehen. 1879 hat man den Beweis, den endgültigen Beweis dafür gefunden, dass das, was die Bibel berichtet, auch wirklich stimmt. Dann hat man nämlich bei Ausgrabungen die sogenannten Kyros-Edikt gefunden. Ich zeige euch jetzt ein Bild dazu. Das ist der Kyros-Zylinder. In akkadischer Keilschrift ist da aufgeschrieben und festgehalten worden, 538 vor Christus, dass Israeliten und andere Verschleppte zurück in ihr Land dürfen. Und da kommen jetzt die beiden Männer Esra und Nehemia ins Spiel. 538 vor Christus sind die ersten Israeliten zurückgegangen und haben angefangen, den Tempel in Israel wieder aufzubauen. 80 Jahre später hat Gott der Esra mit einer zweiten Welle zurückgeschickt. Der Esra hat es dann geschafft, dass der Tempel endlich ist fertig geworden, nämlich 516 vor Christus. Und der Esra hat das Volk von Gott wieder in der Heiligen Schrift davon unterrichten. 13 Jahre nach dem Esra fängt unsere Geschichte mit dem Nehemia an. Wir sind also in der dritten Welle der Rückkehr. Also über 90 Jahre, nachdem die ersten Israeliten sind zurückgegangen. Der Esra und der Nehemia haben in ihren Schriften die ganze Geschichte aufgeschrieben. Und Teile von dieser Geschichte lesen wir auch in den Propheten Haggai und Zacharia, weil die auch dann gelebt haben. Mit dem Nehemia erleben wir einen Mann, der Gott ganz in seinen Alltag hat mit sich genommen. Und er war ganz ein praktischer Mann. Man sagt ja, es gibt drei Arten von Menschen auf der Welt. Solche, die nicht wissen, was läuft. Solche, die dem zuschauen, was läuft. Und solche, die dafür sorgen, dass etwas läuft. Und so einer war der Nehemia. Er hat geschaut, dass etwas läuft. Und er hat das nicht alleine gemacht. Er hat Gott drin eingebettet und hat sich von ihm führen lassen. Und jetzt steigen wir ein in den ersten Vers. Und ich schlage vor, leset doch das gerade mit mir zusammen laut vor. Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachalias. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war. Hier fährt der Ich-Bericht an. Nehemia erzählt von sich selber, dann bin ich der gsi, dann habe ich das und das gemacht. Dann haben wir eine Zeitangabe, der Monat Kislev. Das ist die Angabe vom jüdischen Monat. In unserem Kalender ist das die Jahreszeit November-Dezember, also Winterzeit. Des 20. Jahres, damit ist gemeint im 20. Jahr vom aktuellen persischen König. Das war der Artaxerxes der Erste. Und jetzt kann man schon mal überprüfen, ja, hat es denn den König Artaxerxes auch wirklich gegeben? Aber ja, die persischen Schriften hat man ja gefunden und das stimmt alles genau mit der Bibel überein. Also, wir sind im 20. Jahr von einem persischen König, im Winter 446 vor Christus. Der König Artaxerxes I. hat jeweils den Wintermonat in seiner Winterresidenz verbracht. Das ist eben die Burg Susa. Der Nehemia befindet sich also in ihrer königlichen Residenz. Vom damals mächtigsten Mann. Medo-Persien war ein Weltreich. Die Ruinen dieser Stadt liegen heute noch im heutigen Iran, nicht weit weg von der irakischen Grenze. Luftlinie zu Jerusalem, etwa 1300 Kilometer. Und jetzt fällt es auf, dass nicht alle Verschleppten gelitten haben im Exil. Der Nehemia hat offenbar eine gute Stellung am Königshof gehabt. Das lesen wir auch von anderen, zum Beispiel von der Esther oder auch von Daniel, die auch am Königshof arbeiten konnten. Wir lesen zusammen den Vers 2. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern. Er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Wer ist der Hanani? Ich denke, dass man die Formulierung «einer von meinen Brüdern» wortwörtlich nehmen kann. Offenbar sind ein paar aus der Familie von Nehemia schon zurückgegangen nach Israel. Wahrscheinlich in der zweiten Welle mit dem Ezra. Der Nehemia ist geblieben. Vielleicht wegen seiner guten Stellung am persischen Königshof. Mit dem Hanani sind noch ein paar andere Männer zurückgekommen, um zu berichten, wie es ihnen geht in der alten Heimat. Juda ist das ganze Gebiet vom Süden Israels, dort, wo auch die alte Hauptstadt liegt, Jerusalem. Der Nehemia ist interessiert. Sagt, wie geht es euch? Was läuft? Was habt ihr schon aufgebaut? Und er fragt ganz konkret nach Jerusalem. Das ist das Herz vom jüdischen Volk. Und hier sehen wir, wie sich der Nehemia verbunden fühlt mit seinem jüdischen Volk. Im Hinterkopf hat der Nehemia ja noch die Verheißung von Gott, von diesen Propheten, von Jesaja, wo Gott hat verkünden lassen, deichet, es wird nicht zu Ende sein. Es wird ein Rest von euch übrig bleiben. Und ihr werdet zurückgehen in euer Land. Ihr werdet es wieder aufbauen. Ihr werdet wieder Wurzeln schlagen. Das Land wird wieder Frucht bringen. Jesaja 37. Und darum ist Nehemia jetzt voller Hoffnung. Oh, was haben sie echt zu berichten? Zwischenbemerkung. Wo Nehemia diese Männer trifft, ist es nicht seine erste Priorität, von sich zu erzählen. Zu plagieren. Oh, ihr lebt mit dem König das und das. Oder gestern ist eins und dieses passiert. Sein Herz schlägt für etwas anderes in erster Linie. Er will erfahren, wie es dem Volk von Gott geht. Da ist sein Herz. Er denkt an die Stadt Jerusalem, wo Gott hat gesagt, da werde ich zu euch wohnen. Hier sehen wir etwas vom Charakter von Nehemia. Wir lesen zusammen den Vers 3. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Die Männer kommen mit einem schlimmen Bericht. Und sie beschönigen nichts. Die sie verschleppt wurden, die sie sind zurückgekehrt, sie leben in einer furchtbaren Situation. In der Provinz heisst, Juda ist jetzt eine Provinz vom Persischen Reich. Aber was genau ist denn das grosse Unglück und die Schmach der Israeliten dort? Denn, dass die Stadt Jerusalem zerstört ist, ist ja nichts Neues. Das ist seit 140 Jahren so, seit der babylonische König Nebukadnezar ins Land eingefallen. Das wäre nichts Neues gewesen. Aber an diesem Bericht jetzt hört Nehemia, dass noch immer die Stadtmauer und die Tore nicht stehen. Dass seine Landsleute, seine Geschwister im Glauben, völlig schutzlos dort leben. Er weiss, unter zwei Malen sind Israeliten zurückgekehrt, haben angefangen, alles wieder aufzubauen. Und jetzt hört er den Bericht. Nehemia, stell dir vor, unsere Nachbarsvölker sind uns so feindlich gesinnt, dass sie uns ständig überfallen. Immer wieder hindern sie uns daran, dass wir die Stadtmauer fertig bauen können. Alle Versuche vom Wiederaufbau sind gescheitert. Ohne Stadtmauer, ohne Tor, ist unser Volk der Willkür von unseren feindlichen Völkern, Nachbarsvölkern ausgeliefert. Nehemia, wir sind schutzlos. Sie kommen am Tag, sie kommen in der Nacht, sie kommen plündern, sie überfallen uns und unsere Frauen. Du kannst es nicht vorstellen. Die Nehemia war doch so voller Hoffnung. Er kennt ja die Verheißung von Gott. Und er weiss, der Ezra, der vor 13 Jahren zurückgegangen ist, hat angefangen, die Mauer aufzubauen. Was ist denn passiert? Was ist denn irgendwo passiert? Das ist schnell erklärt. Im Buch Ezra ist alles genau aufgeschrieben. Wo die Israeliten angefangen haben mit Wiederaufbauen, haben die Nachbarsvölker einen Beschwerdebrief beim persischen König eingereicht. Ezra Kapitel 4 ist der ganze Brief abgedruckt und sogar noch die Antwort vom König. Die Nachbarsvölker haben dem König angegeben, er darf die Israeliten ja nicht ihre Stadt und Stadtmauer wieder aufbauen. Das sei ein böses und gefährliches Volk. Er könnte sicher sein. Sobald sich die wieder aufgerafft haben, würden sie sich gegen ihn stellen. Würden sie sich weigern, einem persischen König Steuern zu zahlen. Und dann haben sie das Chaos. Sie wollen ihn freundschaftlich warnen. Sie seien ja treue Diener von ihm. Tatsächlich hat sich der persische König Angst einjagen und hat dieser Bitte nachgegeben. Der Ezra berichtet in seinen Schriften, kaum sei der Brief vom König angekommen, seien die Nachbarsvölker schon vor dran gestanden. Mit Waffen seien sie gekommen, haben alles wieder niedergerissen und verbrannt, was sie schon haben aufgebaut. Wir lesen zusammen der Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Der Nehemia bricht völlig zusammen. Ich setzte mich hin. Seine Beine haben unter ihm einfach nachgegeben. Wie muss der Mann gerannt haben? Als er das gehört hat, nein, das kann es doch nicht sein. Ich trauerte tagelang. Wichtige Bemerkung. Der Nehemia war ziemlich sicher bis dahin nie in Jerusalem gewesen. Er ist im Exil geboren worden. Der Nehemia hat Israel noch nie gesehen mit seinen Augen. Jerusalem, der Tempel von Gott. Und doch ist er so bewegt von diesem Bericht. Er ist so mit Gott verbunden. Und wenn er hört, dass das Volk von Gott leidet, so leidet er mit. Er ist ja ein Teil davon. Und wenn er hört, dass die Stadt Gottes, wo Gott auserwählt hat, um da unter dem Volk zu wohnen, noch immer zerstört liegt, ständig von den Feinden kann zertrampelt werden, so kann er das fast nicht aushalten. Es geht um die Ehre von Gott. Ja, und dann hat er ja selber Leute von sich dort, von seiner Familie. Wie würden wir reagieren, wenn ein Teil von unserer Familie, von unseren Liebsten, Tag und Nacht diesen Überfällen ausgeliefert wäre? Nicht zum Aushalten. Ich betete und fastete vor dem Gott des Himmels. Der Nehemia geht als erstes ins Gebet. Die Sache sofort vor Gott bringen. Erste Priorität, alles vor Gott bringen. Mit Gott darüber reden. Fasten, das ist für ihn der Ausdruck davon, wie ernst er den Bericht nimmt. Im Fasten verzichtet er auf Genüsse und Vorzüge vom Palast. Er macht sich eins mit seinem leidenden Volk. Und wenn Christen fasten, machen sie es nicht, um andere zu beeindrucken oder Gott zu beeindrucken oder um abzunehmen. Das kann eine gute Nebenerscheinung sein, natürlich. Das Fasten nach der Bibel gibt Raum. Weil man verzichtet, tut sich ein Raum auf, um die Stimme von Gott besser zu hören. Und das macht er Nehemia. Und er macht es nicht nur ein paar Tage. Er geht nicht einfach auf das Mal wieder auf. Denn aus dem tagelang werden schliesslich mehrere Monate. Das sehen wir dann am Ende des ersten Kapitels. Seine Trauer, seine Bestürzung enden also nicht in Verzweiflung. Und auch nicht im Zweifel, dass Gott untreu werden könnte. Sondern er macht es so, wie wir so lesen im Philipper 4,6. Alle Anliegen sollen wir im Gebet vor Gott bringen. Und zwar nicht nur einmal und nicht nur zweimal, so lange, wie es braucht. Und jetzt hören wir, was der Nehemia gebetet hat. Und wir zusammen den Vers 5 lesen. Und ich sprach: Ach, Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Ist euch aufgefallen? Der Nehemia fährt sein Gebet nicht mit Jammern an. Und auch nicht mit seinem brennenden Anliegen. Zuerst einmal richtet er seine Gedanken, sein Herz, einfach auf Gott aus. Und so spricht er sein Gott an. Du bist der Gott vom Himmel. Das weist darauf hin, dass Gott eben nicht nur der jüdische Nationalgott ist, sondern der eine mächtige Gott über alle Völker, eben auch über die feindlichen, so also übermächtigen Feinde. Du bist der Gott über alle. Und dieser Blick auf Gottes Grösse lässt unsere Berge von Sorgen manchmal schon ein bisschen kleiner werden. Und dann betet er: Herr, du bist ein treuer und gnädiger Gott. Ein Gott, der für sein Volk einsteht, wenn sie deine Gebote halten. Und das ruft sich der Nehemia jetzt selber in Erinnerung, nämlich der Charakter von Gott, ein treuer Gott. Und das gibt Anlass zur Hoffnung. Wir lesen zusammen die Verse 6 bis 7. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, das ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir bete und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben nicht die Gebote und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast.
Doch eben eigentlich gibt es ja nicht viel zum Hoffen. Denn jetzt betet der Nehemia ganz ehrlich: Gott, ich weiss es doch. Wir haben deine Gebote leider nicht eingehalten. Wir haben nicht nach dem gelebt, wie du dir das für uns wünschen. Auch ich und meines Vaters Haus haben gesündigt. Schaut mal die Ehrlichkeit von Nehemia an. Er sagt nicht: Schau mal die Sünder aus meinem Volk an. Ich bin ja furchtbar. Wegen denen. sondern er sagt, Gott, auch wegen mir, auch wegen meiner Familie, wegen meinen Vorfahren. Das ist der Neuanfang, der hier passiert. Wenn ein Mensch sich selber erkennt und seine eigene Schuld kann vor Gott bringen, da kann sich etwas verändern. Wir lesen Verse 8 bis 9. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Nehemia kennt die heiligen Schriften von Gott. Er kennt die Bücher von Mose. Er weiß, warum sein Volk 140 Jahre vorher ist zerstreut worden. Und das weiß das Volk mittlerweile auch. Im 5. Buch Mose, Kapitel 30 steht es. Gott hat die Macht, sie zu zerstreuen, aber er hat auch die Macht, sie wieder zu sammeln, wenn sie zu ihm umkehren. Aber warum echt klappt der Wiederaufbau nicht wirklich? Es liegt wohl an diesem kleinen, unscheinbaren Nebensatz. Am Schluss, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Gott ist mit seinem Segen noch nicht in Jerusalem. Da, wo Gott dabei ist, da ist Segen, aber das fehlt offenbar noch. Wir lesen Vers 10. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand.
Ach Herr, lass doch dein
Nehemia erinnert sich selber und auch Gott daran, dass Gott ja schon so manches für sein Volk da hat. Dass du erlöst hast. Da denkt Nehemia an Exodus. Wie Gott sie erlöst hat aus der Sklaverei in Ägypten. Wo so viele Wunder passiert sind, die 10 Plagen. Und wie der Pharao sie dann hat müssen ziehen. Wie er mitten durch das Meer durch eine Strasse für sie entstehen. Und wie er sie 40 Jahre lang in der Wüste hat versorgt mit Essen und Trinken. Gell? Manchmal braucht es Männer und Frauen, die für Gottes Volk einstehen. Die in die Bresche springen. Die im Namen des ganzen Volkes bei Gott um Vergebung bitten. Damit der Segen von Gott zurückkommt. Manchmal braucht es einen Familienvater, der das für seine Familie macht. Manchmal braucht es eine Ehefrau, die das für die eigene Ehe macht. Und so hat es dann zumal auch der Mose gemacht, in der Wüste. Und im Psalm 106 lesen wir, da gedachte er, das ist Gott, sie auszurotten, wäre nicht Mose gewesen. Sein Erwählter, der trat in die Bresche vor ihn, um seinen Grimm vom Verderben abzuwenden. Und so macht es jetzt auch der Nehemia. Und jetzt sage ich euch noch, das Wort Bresche, das hier steht, bezeichnet ursprünglich Eine Lücke im Mauer, das sehen wir auf dem nächsten Bild. Und um genau das geht es ja beim Nehemia, dass die Mauer noch nicht geschlossen ist in Jerusalem. Vers 11. Jetzt bittet der Nehemia ganz konkret für seine Situation vor Ort, in der Burg Susa. Offensichtlich ist in ihm über die Tage, Monate vom Beten und Fasten ein Plan hergereift, eine Vision. Er möchte den persischen König bitten, dass er die Erlaubnis erteilt, dass die Mauer offiziell fertig gebaut werden darf. Er betet: Herr, lass mir den Plan gelingen. Schenke mir doch Barmherzigkeit vor dem grossen Mann, dem König. Und hier erfahren wir endlich, was Nehemia überhaupt am Königshof macht. Er ist der Mundschenk vom König. Seine Aufgabe ist es, für einen König den besten Wein auszusuchen, dann zuerst zu probieren, vor allem, falls jemand einen Giftanschlag auf den König planen würde, dann würde es zuerst Nehemia treffen und nicht den König. Und dann immer zur Seite stehen, wenn der König einen Schluck Wein möchte. Er ist also dem König häufig sehr nach. Eine hohe Stellung. Andere haben den König noch gar nie gesehen. Aber der Plan von Nehemia ist menschlich gesehen völlig abstrus. Vor ein paar Jahren, mögt ihr euch erinnern, hat der gleiche König den Befehl gegeben zum Stopp. Er soll also sein eigenes Gesetz widerrufen. Das macht doch ein König nicht. Eine solche Blösung. Und diese Bitte könnte für Nehemia tödlich enden. Der Nehemia ist aber gründlich. Er hat nämlich in diesem königlichen Brief eine Lücke gefunden. Es steht: Damit die Stadt nicht wieder aufgebaut werde, bis von mir der Befehl gegeben wird. Vielleicht gibt Gott ja Gnade. Und der König sagt: Gut, jetzt ist Zeit zum Weiterfahren. Doch wer könnte den König davon überzeugen, dass jetzt der richtige Moment ist? Nur Gott selber. Wir kommen zum Schluss der Predigt von heute. Und wir kommen zum Anfang der Hauptbotschaft von Nehemia zurück. Für Gott ist alles möglich. Nicht für uns Menschen, aber für Gott. Und so sind wir gespannt, was als nächstes passiert. Hier endet dort das Gebet von Nehemia, und zwar mitten im Leben, mitten im Alltag. Bitten und Handeln gehören für Nehemia zusammen. Das heisst nicht entweder oder, sondern während dem Handeln immer wieder bitten. Bitten, nachher handeln, es gehört alles zusammen. Wir sehen, Nehemia hat keine hörbare Stimme aus dem Himmel gehört. Gang, mach jetzt das und das. Es ist einfach, mitten im Alltag etwas passiert, was ihn unheimlich bewegt hat und nicht mehr losgelassen. Und Gott macht das oft auch mit uns so. Wir hören nicht immer seine Stimme aus dem Himmel, wenn er uns einen Auftrag gibt, sondern unser Herz wird so fest bewegt, dass wir merken, da will ich mich einsetzen. Beim Nehemia hat es offenbar auch gezeigt, wo er sein Herz hat. Nicht bei seiner hohen Stellung am Hof, sondern bei der Sache von Gott. Für das ist er bereit, alles aufs Spiel zu setzen. Auf der letzten Folie sehen wir jetzt einfach so ein paar Punkte, die wir aus der heutigen Predigt mitnehmen könnten. Nehemia bedeutet, Gott tröstet. Die Hauptbotschaft wird sein: Für Gott ist alles möglich. Und dann die Formulierung: in die Bresche springen. Ist schon mal jemand für dich in die Bresche gesprungen? Mindestens einer sowieso, nämlich Jesus Christus. Er ist in die Bresche gesprungen, für das du Zugang zum Himmel hast. Vielleicht ist es daran, dass du gerade im Moment, in den nächsten Tagen oder Monaten, für jemanden in die Bresche springst. Der Gedanke: Was bewegt dein Herz im Moment? Für was möchtest du dich einsetzen? Und schlussendlich, was ist in deinem Leben die Priorität? Ist es deine Sache oder die Sache von Gott? Und das ist manchmal auch das Gleiche. Manchmal, wenn wir nach bei Gott sind, merken wir, meine Sache wird zu Gottes Sache wird auch meine Sache. Amen.